Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Steuerzahler oder Profiklubs? Wer soll Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball finanzieren? Demokratische Öffnung oder PR für Präsident Lukaschenko? Was bringen die Europaspiele in Weißrussland? Und Greenwashing oder echte Nachhaltigkeit? Was ist dran an Recyclingversprechen von Sportschuhherstellern? Das sind drei unserer Themen heute. Ich bin Bastian Rudde. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der es gleich erstmal um Tennis in Stuttgart geht. Jan-Lennard Struff, der ist sowas wie der Mann der Stunde im deutschen Tennis. Vor kurzem bei den French Open hat er das erste Grand Slam-Achtelfinale seiner Karriere erreicht. In der Weltrangliste ist er auf Platz 38 geklettert, persönlicher Bestwert. Und beim laufenden Rasenturnier in Stuttgart, da hat es Jan-Lennard Struff ins Halbfinale geschafft. Das hat er heute zwar verloren, sieht Stuttgart insgesamt aber trotzdem positiv.
Klar, ich wäre gerne im Finale gewesen, hätte hier gerne um den Titel gespielt, vollkommen klar. Mit etwas Abstand heute Abend vielleicht, wenn ich nach Hause fahre oder morgen, werde ich dann sehen, hey, es war eine gute Woche mal wieder, ein guter Start in die Rasensaison.
Verloren hat Jan-Lennard Struff heute gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 4:6 und 5:7. Und gesehen hat dieses Halbfinale von Stuttgart unser Tennisreporter Detlef Lindner. Herr Lindner, warum hat Struff denn heute es nicht ins Endspiel geschafft?
Es liegt vor allem an seinem Gegner Matteo Berrettini, ein ganz kantiger Tennisspieler. Also von Eleganz kann man da nicht unbedingt so sprechen. Wir erleben das im Fußball oft von den italienischen Abwehrspielern, sagen wir ja auch, oh, kantig und eckig. Und sowas ist Berrettini auf den Tennissport übertragen. Einer, der extrem stark aufschlägt, einer, der seine Vorhand gut einsetzt und natürlich auch besonders gut retourniert. Und das ist Jan-Lennard Struff heute auch so ein bisschen zu Verhängnis geworden. Eine Kombination aus allem, aber besonders dieser starke Aufschlag von Berrettini zeigt ja schon die ganze Woche, hat überhaupt noch keinen Aufschlagverlust hinnehmen müssen. Bis heute auch noch nicht mal einen Breakball. Struff hat zwei Breakbälle gehabt, das war es dann aber auch schon. Sonst konnte er diesen Italiener, diesen 23-Jährigen nie gefährden. Und das zog dann dem Warsteiner auch so ein bisschen die Kraft und den Zahn. Er wurde immer ein bisschen unruhiger, wackelte bei eigenem Aufschlag immer mehr, Unkonzentriertheiten, viele eigene Fehler. Und dann hatte er einfach nicht mehr die Konzentration und die Stärke, um vielleicht dieses Match dann noch umzubiegen oder in einen dritten Satz zu kommen.
Was ist denn das jetzt für ihn? Ein Misserfolg, weil er es wieder nicht nach mehreren Versuchen mal in ein Finale geschafft hat, oder ein Erfolg, weil er es wieder ins Halbfinale immerhin geschafft hat?
Ja, beides. Ich glaube, man muss das auf der Zeitlinie sehen. Jetzt natürlich erstmal diese Enttäuschung hat er auch selbst zum Ausdruck gebracht. Erstmal als Sportler möchtest du natürlich immer gewinnen. Er sagt, er hat einen langen Atem. Also siebtes Halbfinale ist gut. Kommt immer darauf an, wie rum man das sieht. Natürlich möchte er mal ein Turnier gewinnen. Er ist in der Form seines Lebens. Ich finde, er war noch nie besser. Weltranglisten 38. Er wird weiter nach oben klettern, vielleicht auf die 34. Also das hat er noch nie geschafft in seiner Karriere, der 29-Jährige. Von daher ist diese Woche ein Erfolg. Natürlich, dieses Halbfinale war nicht sein bestes Tennis. Von daher mischt sich da auch in dieses süße Dessert auch so ein bisschen Essig rein. Also auch so ein kleiner Misserfolg dabei.
Sie sagen die Form seines Lebens. Wie lange wird er diese Form denn konservieren können?
Ich glaube, dass er es ausbauen kann. Ich glaube, dass er auf einem richtig guten Weg ist. Ich beobachte ihn schon seit einigen Jahren. Er hat immer wieder spektakuläre Matches hingelegt, spektakuläre Bälle gespielt, aber noch nie mehrere Matches am Stück so gut, so konstant gespielt, auch mental so gefasst gespielt, so in seiner Mitte gespielt, so konzentriert gewesen, auch kleine Patzer, kleine Fehler wieder ausgemerzt, sofort wieder bei sich gewesen. Also da ist er auf einem richtig guten Weg. Er hat auch mal gesagt, mit 30 möchte ich dann das beste Tennis meiner Karriere spielen. Ich kann ihm dann nur zustimmen, er hat noch Potenzial nach oben und er ist wirklich auf einem guten Weg, wenn er so weitermacht.
Der in der Weltrangliste beste deutsche Spieler, das ist weiter Alexander Zverev auf Platz 5. Der ist in Stuttgart in seinem ersten Spiel direkt ausgeschieden. Kein guter Start also in die Rasensaison. Wie kann er jetzt die Kurve kriegen, auch für das Highlight Wimbledon dann in 2 Wochen?
Beide Spieler, Struff und auch Alexander Zverev, treten im Westfälischen Halle an. Sie müssen, und vor allen Dingen, das trifft auf Zverev zu, er muss Rasenpraxis sammeln. Das war ein Kurzauftritt gegen Dustin Brown. Er hat in 3 Sätzen verloren. Da war nichts von Rhythmus. Da war nichts von Zverev zu sehen. Da war auch nichts von Rasentennis zu sehen. Das war gar nichts. Er muss in den Rhythmus kommen. Er muss ein Rasengefühl entwickeln nach einer durchwachsenen Sandplatzsaison. Und ich denke, wenn er diese Generalprobe Halle dann einigermaßen meistert, dann hat er die Möglichkeiten für Wimbledon. Geht das schief, dann steht er unter Druck. Dann habe ich so meine Zweifel, ob das für Wimbledon was wird. Und genauso drücke ich für Jan-Lennard Struff für Wimbledon die Daumen, dass er dafür vielleicht, wenn er in Halle gut spielt, gutes Resultat dann auch machen kann, dass er da als gesetzter Spieler antreten kann. Das würde ihm vielleicht etliche schwere Erst- oder Zweitrunden-Matches ersparen.
Nochmal zurück nach Stuttgart. Matteo Berrettini trifft morgen im Finale auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Der ist erst 18 und spielt jetzt also im Finale. Ist das einer, den man auch für größere Turniere auf dem Zettel haben muss?
Ja, das ist ein unfassbar großes Talent. Das ist, ich möchte nicht sagen, ein kompletter Spieler, aber ein Athlet, ein Ästhet, anders als Berrettini. Da treffen also zwei unterschiedliche Tennischaraktere aufeinander. Einer, der sehr rund spielt, so ein bisschen wie Roger Federer vielleicht zu vergleichen. Das ist was fürs Auge. Der Mann ist aber 18 Jahre aus Kanada, hat auch einen guten Aufschlag, hat eine Beinarbeit, die ich auf der Tennistour bei den Männern bisher kaum gesehen habe. Also rein von der Ästhetik und Athletik her ist das ein Spieler, der auch vom Schlagrepertoire her ganz vorne mit angreifen kann, wenn er mental, wenn er vom Kopf, wenn er von den Beratern her auf dem Boden bleibt. Im Moment ist er schon einer, der um die 20 in der Weltrangliste steht.
Das sagt unser Tennisreporter Detlef Lindner über den Kanadier Félix Auger-Aliassime, 18 Jahre und spielt morgen in Stuttgart, also das Finale beim dortigen Rasenturnier. Vielen Dank an Detlef Lindner für diese Einschätzung. Abschiebungen nach Afghanistan, Clankriminalität in Deutschland, Bestrafung von Kinderpornografie. Das waren einige der 69 Punkte, über die die Innenminister aus Bund und Ländern bis gestern 3 Tage lang beraten haben in Kiel. Ein Punkt auf dieser langen Liste, die Frage, ob Profifußballvereine an Einsatzkosten der Polizei beteiligt werden sollen. Bundesinnenminister Seehofer ist dagegen.
Ich bin der Meinung, die Menschen zahlen ihre Steuern und da haben sie auch den Anspruch darauf, dass der Staat eine der wichtigsten Aufgaben erfüllt, nämlich ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Genau so oder ähnlich wie Horst Seehofer sieht es offenbar eine Mehrheit der Innenminister oder anders gesagt, eine Einstimmigkeit für die Beteiligung der Profiklubs an Polizeikosten gab es nicht. Der Mann, der die Diskussion auf den Weg gebracht hat, das ist der Bremer Innensenator Ulrich Meurer von der SPD. Er hatte der Deutschen Fußballliga exemplarisch Gebühren von gut 400.000 Euro für ein Spiel zwischen Werder und dem Hamburger SV in Rechnung gestellt und damit zuletzt vor dem Bundesverwaltungsgericht im Prinzip Recht bekommen. Guten Abend, Herr Meurer.
Ja, guten Abend.
Herr Meurer, wieso konnten Sie Ihre Kollegen jetzt auf der Innenministerkonferenz nicht von Ihrem Weg überzeugen?
Ja, das hat seine Geschichte. Die Innenministerkonferenz hat in dieser Frage bisher nie eine Vorreiterfunktion gehabt. Sie haben im Gegenteil immer auf der Bremse gestanden. Und von daher gesehen war auch nicht zu erwarten, dass es da nun zu einem Wechsel kommt, sondern ich habe geworben für das neue Modell und es gibt Bewegung. Ich glaube, dass ich heute bei einer Abstimmung 1/3 auch der Stimmen bekommen würde. Aber es ist ein langer Weg. Und ja, wir sind besser aufgestellt als vor Jahren. Bisher war es ja immer so gewesen, dass die DFL gesagt hat, genauso wie der Bundesinnenminister, die innere Sicherheit ist Sache des Staates. Deswegen müssen diese Kosten von jährlich 150 Millionen auch gezahlt werden aus der Staatskasse. Und wir haben immer gesagt, das Gegenteil ist richtig. Die Grundversorgung natürlich ist eine staatliche Aufgabe, aber dieser Mehrbedarf, den kann man in Rechnung stellen und das Bundesverwaltungsgericht hat das so entschieden.
Mehrbedarf, das erklären wir mal ganz kurz. Ihnen geht es also um die Zusatzkosten bei Hochrisikospielen, zum Beispiel Schalke gegen den BVB oder wie angesprochen Bremen gegen den Hamburger SV. Ihr Vorschlag ist, dass die DFL einen Fonds einrichtet von etwa 40 Millionen Euro, aus dem diese Zusatzkosten dann finanziert werden sollen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich habe ungefähr 1/3 der Innenminister auf meiner Seite. Wen denn?
Ja, also zum Beispiel Rheinland-Pfalz war immer dabei gewesen. Hamburg hat sich dieser Initiative angeschlossen. Und es wird ja weitergehen, weil also diese Ignoranz, dass man sagt, nein, es geht nur mir um die Profiliga. Es geht nicht um die Amateurklassen und nicht um die dritte Liga, sondern ich habe die Profiliga vor mir mit Umsatzerlösen von über 4,4 Milliarden. Und da kann mir niemand erzählen, dass man nicht in der Lage ist, mal 30 Millionen im Jahr zu zahlen für diesen gigantischen Polizeiaufwand.
Nur noch mal, Sie haben gerade gesagt, Hamburg haben Sie auf Ihrer Seite. Das wäre ja neu, habe ich so bisher nicht gehört. Aber Hamburg sagt, wir gehen den Bremer Weg mit. Sagen Sie.
Ja, ja. Das ist also von. Und ich glaube, wir haben leider noch nicht die schriftliche Entscheidung aus Leipzig. Wenn die erst mal da ist, werden noch andere sich dieses Themas annehmen. Ich bin überzeugt, dass die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder mit Interesse diese Entscheidung lesen werden, weil es kann einfach nicht angehen, dass in dieser Profiliga Milliardenumsätze getätigt werden und der gesamte Aufwand bleibt allein beim Steuerzahler. Und alle Umfragen sagen mir, 90% der Bevölkerung findet das ebenso, dass das keine Position ist. Und ich hoffe, dass die DFL auch irgendwann so weit ist, dass sie auf uns zukommt und sagt, jawohl, wir wollen zahlen in diesem Rahmen, wie ich das vorgeschlagen habe, ganz unkompliziert. Es geht nach Aufwand und wer einen hohen Aufwand hat, bekommt auch dann eine entsprechende Erstattung. Das ist das Modell.
Sie haben gerade die Landesrechnungshöfe angesprochen. So wie Sie das sagen, hat sich zum Beispiel ja der in Baden-Württemberg geäußert, ist also auch, tritt ein für eine Beteiligung an den Polizeikosten. Aber Sie haben auch gesagt, andere Länder stehen noch auf der Bremse. Das ist ja offenbar eine Mehrheit. Wer bremst denn vor allem?
Ja, also die CDU-Länder bremsen massiv.
Aber auch die SPD-Länder konnten ja bisher da nicht auf eine Linie kommen, wenn ich an Niedersachsen denke zum Beispiel.
Ja, da gibt es auch noch Abweichler. Aber das Thema, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass man da in wenigen Tagen einen Durchbruch erzielen kann. Ich kämpfe seit 10 Jahren dafür. Und das ist ein Gegner, der ist gewaltig. Und deswegen braucht man einen sehr langen Atem. Und insofern geht das weiter. Und wir werden uns jetzt überlegen, jedenfalls die Länder, die gutwillig sind, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ob wir versuchen nun über Gebührenrecht in den Ländern, was ich nicht so toll fände, aber dann notwendig, wenn keine Einsicht sich entwickelt, vorzugehen. Oder ob wir dieses Fondsmodell entwickeln. Also ich bin da nicht mehr alleine und ich glaube, dass irgendwann auch diese Position mehrheitsfähig sein wird.
Aber wieso ist Ihnen eine Mehrheit eigentlich so wichtig? So aus Bremer Sicht könnten Sie doch sagen, okay, wir machen das weiter mit unseren Gebührenbescheiden, wir kriegen unser Geld, gut ist.
Ja, also diese Bremer Regelung hatte nur die Funktion gehabt, diese eine Rechtsfrage zu klären. Ist es wirklich so, dass sämtliche Kosten vom Staat zu zahlen sind? Diese Frage ist jetzt geklärt und deswegen werbe ich jetzt für eine bundesweite Regelung. Wir wollen keine Prämense hier haben und es geht uns auch nicht darum, dass wir Werder Bremen damit belasten.
Einige Länder, die für die Beteiligung an Polizeikosten bisher eingetreten sind, sind nicht gerade Länder, wo wirklich viele Erstligisten oder Zweitligisten sitzen. NRW und Bayern zum Beispiel, das sind Bundesländer mit sehr vielen Vereinen und die haben sich bisher, die Innenminister, gegen ihren Vorschlag positioniert. Da ist so ein bisschen der Tenor, das trifft vielleicht das Gefühl, dass man gerne den gut verdienenden Fußball an Kosten beteiligen will, aber letztendlich geht das sachlich sozusagen, ist es nicht tragbar. Was ist dran an diesen Punkten?
Also es geht mir darum, in der Tat die Profiliga zu beteiligen. Alle anderen bleiben außen vor. Aber bei der Frage, was ist mit dem riesigen Aufwand, den Länder haben in der dritten und vierten Liga, das kann man ja auch nicht leugnen, dass es da Probleme gibt und teilweise sehr massiver Polizeieinsatz notwendig ist. Auch da kann ich mir vorstellen, dass man aus einem Fußball-Solidarmodell einen Teil dieser Kosten an die Länder zurückgibt. Aber das sind alles Fragen, die man dann diskutiert, wenn die grundsätzliche Bereitschaft der DFL da ist. Und ich habe den Eindruck, da ist man noch nicht so weit. Und insofern werde ich auch weitermachen mit Unterstützung meiner Kollegen.
Ein weiteres Gegenargument ist ja auch, dass die Sicherheit bei anderen Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerten, Musikkonzerten, gewährleistet wird, auf Staatskosten sozusagen. Was ist dran an diesem Punkt?
Ja, es ist im Prinzip richtig. Es ist Sache, innere Sicherheit ist die Staat ist eine staatliche, zentrale staatliche Aufgabe. Das leugnet auch niemand. Und auch bei unseren ganzen Veranstaltungen, die wir haben, ist es völlig klar, dass Polizei das begleitet. Aber es geht immer darum, wenn ein Veranstalter einen horrenden Gewinn erzielt, dann kann man auch erwarten, dass sie einen Teil dieser Kosten auch dann erstattet. Das ist genauso, sage ich mal, wie wenn normalerweise die Verkehrssicherheit auf der Autobahn wird kostenlos gegeben. Wenn sie aber große Windräder da transportieren mit mächtiger Begleitung, dann ist es völlig klar, dass man dafür eine Gebühr erheben kann. Und dieser Grundgedanke gilt ebenso auch beim Fußball.
In dieser ganzen Debatte, wie groß ist die Lobby des Fußballs in der Politik?
Mächtig. Mächtig und das nicht nur.
Wie merken Sie das?
Ja, das ist natürlich, also wenn man sich umschaut, der Präsident der DFL ist Sozialdemokrat. Beim Fußballverband war es bisher ein CDU-Abgeordneter gewesen. das geht so weiter. Das heißt, sie sind sehr breit aufgestellt und das macht die Sache auch schwierig, aber auch, ich sage mal, reizvoll.
Mhm. Wenn Sie schon die Sozialdemokraten ansprechen, in Bremen, da sind Sie als Sozialdemokrat ja auch gerade an Koalitionsgesprächen beteiligt. Gerade gab es die Bürgerschaftswahlen. Aus Rot-Grün soll in Bremen Rot-Grün-Rot werden. Bleiben Sie Innensenator und bleibt es auch zukünftig bei dieser Linie in Sachen Polizeikosten der zukünftigen Landesregierung?
Also ich sage mal, in der Frage der sachlichen Kontinuität habe ich überhaupt keine Zweifel. Da sind wir uns ganz dicht untereinander. Die Frage der zukünftigen personellen Entscheidung wird in den nächsten 4 Wochen getroffen. Und ich gehe eigentlich nach dieser Wahl gestärkt in diese Auseinandersetzung. Ich habe ein sehr gutes persönliches Wahlergebnis erzielt. Also ich glaube, dass die DFL sich zu früh gefreut hat, dass ich so einfach von der Bildfläche verschwinde.
Danke an Ulrich Meurer, Bremer Innensenator, im Gespräch über die Beteiligung der Profivereine an den Polizeikosten im Fußball. Angenehmen Abend noch Ihnen, Herr Meurer.
Ja, ebenso.
Und wir machen weiter mit der Weltmeisterschaft, der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Da haben heute die Niederlande das Achtelfinale erreicht durch einen 3:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Kamerun. In derselben Gruppe treffen heute Abend um 21 Uhr Kanada und Neuseeland aufeinander. Und wir kümmern uns jetzt hier im Deutschlandfunk um unsere Serie zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Diese Serie heißt Angriff oder Verteidigung. Heute geht es um homosexuelle Fußballerinnen und darum, wie offen oder wie verdeckt sie mit ihrer Sexualität umgehen. Ronny Blaschke ist dieser Frage nachgegangen.
Ob Nachwuchs oder Profis, ob männlich oder weiblich, beim VfL Wolfsburg tragen alle Kapitäne eine Armbinde in den Regenbogenfarben, als Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz. Die Idee dazu hatte die schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer. Bis vor kurzem war sie für den VfL aktiv, 6 Jahre lang.
Je älter ich wurde, desto mehr sah ich ein, es gibt noch andere Dinge als Fußball. Im Spitzensport leben wir in einer Blase. Vieles dreht sich um das nächste Spiel, viele Sachen werden einem abgenommen. Bei mir waren es Familie und Freunde, die mich auf neue Themen gestoßen haben. Und so wollte ich mich auch woanders einbringen.
Die Ehefrau von Nilla Fischer engagiert sich für Opfer häuslicher Gewalt. Fischer selbst hat sich in etlichen Kampagnen und Interviews gegen Homophobie und Mobbing gestellt. Mit ihrer Bekanntheit warb sie für Veranstaltungen der LGBT-Gemeinde in Schweden. Dafür erhielt sie nicht nur Zustimmung.
Wenn man sich offen positioniert, erhält man auch negative Reaktionen und Hasskommentare, auch wegen der Anonymität in den sozialen Medien. Jemand hat mal geschrieben, dass ich als lesbische Fußballerin nicht leben darf. Durch den zunehmenden Rechtspopulismus hat sich das Klima verändert. Auf der anderen Seite sind auch wir enger zusammengerückt. Wir unterstützen uns stärker für eine offene Gesellschaft. Das Schweigen von früher existiert nicht mehr.
Das Schweigen brechen. Auch andere Fußballerinnen haben das getan. Die kanadische Torhüterin Erin McLeod outete sich während der Homophobie-Debatte rund um die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi 2014. In Japan verwies Spielerin Shio Shimoyamada mit ihrem Coming-out auf das Pride House 2020, einen geplanten LGBT-Treffpunkt während der nächsten Olympischen Sommerspiele in Tokio. Besonders offensiv sind Spielerinnen aus den USA. Abby Wambach, Megan Rapinoe oder Joanna Lohmann, die ihre Freundin demonstrativ vor dem Weißen Haus küsste. Die Kulturwissenschaftlerin Esther Franke beschäftigt sich mit Feminismus im Fußball und erinnert an eine weitere Geste US-amerikanischer Spielerin.
Auch eine tolle Aktion fand ich. Die Spielerinnen haben zum 8. März Trikots getragen mit den Namen von Frauen, die in ihrem Leben wichtig waren. Und klar sind das Symbole, oft Symbole, aber es geht eben mit diesem ganz konkreten juristischen Kampf, den sie da ausfechten, auch darüber hinaus. Und das finde ich schon stark. Und ich habe das Gefühl, dass das dazu beiträgt, dass auch mehr Mädchen und Frauen Lust haben, in den USA Fußball zu spielen, weil es eben was ist, wo da ist was in Bewegung, da ist Power drin.
Anders als American Football, Baseball oder Basketball galt Fußball in den USA nie als nationales Kulturgut. Ohne starke Abhängigkeiten von Funktionären, Unternehmern und Medien entwickelten die Fußballerinnen eine selbstbewusste Haltung und vernetzten sich mit politischen Gruppen. In Deutschland war das anders, sagt Esther Franke.
Wie ist Frauenfußball entstanden? Der war ganz lange in Deutschland auch verboten. Und dann haben immer mehr Frauen sich zusammengetan und er wurde nur erlaubt, um es sozusagen unter Kontrolle zu haben. Und es war aber lange Zeit, also es ist eine Kampfgeschichte und es ist vor allem auch eine Geschichte von Lesben im Sport, dass es eben nicht einfach vom Himmel gefallen ist, dass es erlaubt ist für Frauen in Deutschland Fußball zu spielen und dass das auch wichtige Orte für queere Communities sind.
Häufig wird erwähnt, dass der DFB das Verbot für Frauenfußball erst 1970 aufhob. Dass das unter dem Druck vieler lesbischer Frauen geschehen ist, wird selten betont. Hartnäckig hält sich die Erzählung vom kontrollwütigen Verband aus den 1990er Jahren, der zwar das Lesbischsein duldete, aber nicht das öffentliche Reden darüber. Verbunden mit dem Hinweis auf die Privatsphäre. Äußern sich auch deshalb so wenige deutsche Spielerinnen zum Thema? Für die Werbeindustrie seien sie oft nur von Interesse, wenn sie dem gängigen weiblichen Schönheitsideal entsprechen, vermutet die Aktivistin Pia Mann aus der Frauenrechtsgruppe Discover Football.
Das macht es natürlich nicht leicht für Fußballerinnen, die in Teilen vielleicht mittlerweile von ihren Löhnen leben können, in Teilen aber eben auch als Polizistin, Soldatin und wie auch immer arbeiten, aber natürlich auch auf Werbeverträge und so weiter angewiesen sind. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie in Teilen eben aufpassen müssen, was sie so in der Öffentlichkeit sagen.
30 Spielerinnen dieser Weltmeisterschaft haben in der Vergangenheit öffentlich ihre Bi- oder Homosexualität thematisiert. Das berichtet das Internetportal Outsports. Fast die Hälfte stammt aus den USA, England und Schweden. Aus Deutschland ist niemand dabei. In einigen WM-Nationen steht Homosexualität unter Strafe, in Nigeria, Kamerun oder Jamaika. Die schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer möchte nach ihrer Karriere noch deutlicher Stellung beziehen.
Ob in der Gesellschaft oder im Fußball. Die großen Schritte in der Frauenbewegung kamen nicht dadurch zustande, dass Frauen immer nett, leise und regeltreu waren. Wir müssen mit Power an die Sache herangehen und sagen, das akzeptieren wir so nicht mehr.
In einer europaweiten Studie fand die Sporthochschule Köln heraus, dass fast 90% der LGBT-Sportler Homophobie als aktuelles Problem betrachten. Im Fall von Diskriminierung kennen mehr als ein Drittel keine Organisation zur Unterstützung. In Österreich wollen Fußballbund und Profiliga nun eine Anlaufstelle zum Thema aufbauen. In Europa bislang eine Seltenheit.
Homosexuelle Frauen im Fußball, das war Teil 5 von 7 in der Serie unseres Autoren Ronny Blaschke. Teil 6 nächsten Samstag, Thema dann die wenigen Frauen, die im Fußball Führungspositionen innehaben. Jetzt weiter Fußball, anderer Aspekt, anderer Schauplatz, Spanien. Dort hat der nationale Fußballverband im Laufe der Woche bestätigt, dass er wegen möglicher Spielmanipulationen ermittelt. Auch Champions League-Teilnehmer FC Valencia spielt darin eine Rolle. Worum es genau geht, hat mir Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth in einem Gespräch vor dieser Sendung erklärt.
Es geht laut Polizei um Spielabsprachen im großen Stil. Betroffen sein sollen Partien der ersten, der zweiten und der dritten spanischen Liga. Zum ersten Mal etwas aufgefallen war bei einem Zweitligaspiel vor ziemlich genau einem Jahr zwischen den Clubs SD Huesca und Nastic aus Tarragona in Katalonien. Die UEFA hat damals festgestellt, dass ungewöhnlich viel Geld auf dieses Spiel gewettet wurde, zum Teil bis zu 10.000 Euro auf einen Sieg von Nastic Tarragona, obwohl das eindeutig das schwächere Team war. Weitere Partien wurden daraufhin untersucht und inzwischen scheint auch klar zu sein, dass ein Spiel zwischen den Erstligaklubs Valladolid und Valencia manipuliert wurde. 7 Spieler von Valladolid sollen dafür gesorgt haben, dass Valencia gewinnt am letzten Spieltag der Saison, um sich noch einen Platz in der Champions League zu sichern.
Wie konkret ist denn dieser Verdacht?
Ja, schon ziemlich konkret. Spanische Zeitungen recherchieren da kräftig und sie haben in den vergangenen Tagen immer wieder Informationen veröffentlicht, die direkt aus den Ermittlerkreisen kommen sollen. Die Zeitung El País zum Beispiel hat aus einem Zwischenbericht der Ermittler zitiert, die das mutmaßlich manipulierte Zweitligaspiel zwischen Huesca und Nastic untersuchen. Und da heißt es wörtlich, es gibt klare Beweise dafür, dass der Verlauf oder das Ergebnis dieses Spiels beeinflusst wurden mit der Absicht, durch Wetten Gewinne zu erzielen. Die Beweise zeigen, dass diejenigen, die Geld gesetzt haben, wussten, dass Huesca das Spiel verlieren würde. Zitat Ende. Die Zeitung El Mundo hat ebenfalls exklusives Material veröffentlicht zu den Hintergründen der Erstligapartie zwischen Valladolid und Valencia. Da geht es um Telefonmitschnitte des inzwischen ehemaligen Valladolid-Profis Carlos Aranda. Er hat jemandem wörtlich gesagt, du verdienst 10.000 Euro, schau mein Freund, dass Valencia sowohl die erste als auch die zweite Hälfte gewinnt, okay? Das ist das Zitat. Also wenn das alles so stimmt, dann klingt das nach recht aussagekräftigen Beweisen.
Und welche Strafen drohen da jetzt?
Also wenn die Mitglieder dieses mutmaßlichen Betrüger-Rings-Netzwerkes verurteilt werden, dann drohen ihnen Haftstrafen. Dazu kommen Spiel- und Amtsverbote für Spieler bzw. Funktionäre von 2 bis 5 Jahren. Denn im Regelwerk des Königlich-Spanischen Fußballverbandes werden Spielabsprachen als sehr schwerwiegenden Verstoß bezeichnet. Außerdem könnten die betreffenden Spiele annulliert werden, die Ergebnisse, das heißt im Fall von Valladolid, dass auch ein Zwangsabstieg drohen könnte.
Und dann sprechen wir nochmal über den FC Valencia. Ist ja eine große Nummer im spanischen Fußball, muss man sagen. Nächstes Jahr, nächste Saison für die Champions League qualifiziert. Welche Rolle spielt denn der FC Valencia in dieser ganzen Sache jetzt?
Das ist bisher noch nicht ganz klar, welche Personen da möglicherweise verstrickt sind. Denn wenn wirklich Valladolid absichtlich verloren hat, das entscheidende Spiel zur Champions League-Teilnahme, damit eben Valencia diesen Platz bekommt, wäre es ja sehr verwunderlich, wenn von Valencia nichts Entsprechendes initiiert, lanciert worden wäre. Aber im Moment richten sich alle Ermittlungen auf Valladolid und die 7 Spieler dort, Borja Fernández und Sergio Gontan, sind die beiden Spieler, gegen die konkret vom spanischen Fußballverband ermittelt wird. Aber welche Rolle wirklich konkret Valencia hat, was da gelaufen sein soll, das ist bisher nicht bekannt.
Nur noch mal zum Verständnis, wir reden einerseits über Ermittlungen des Sportverbandes, also des Fußballverbandes, aber es gibt auch Ermittlungen durch staatliche Strafverfolgungsbehörden, das habe ich richtig verstanden.
Ganz genau, die spanische Nationalpolizei war vom ersten Tag an dabei. Sie hat zum Beispiel Razzien gestartet vor ein paar Wochen, als der Verdacht beim Zweitligaspiel zwischen Huesca und Nastic aufkam. 10 Angehörige des Clubs in Huesca wurden vorübergehend festgenommen, auch der Präsident und der Teamarzt. Also da wird auf staatlicher Ebene ermittelt. Zu welchen Ergebnissen das führen könnte, ist noch nicht abzusehen.
Mal generell zum Fußball in Spanien. Es gibt ja einige berühmte Spieler, die der Steuerhinterziehung überführt und deswegen auch verurteilt worden sind, unter anderem Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Und in Anbetracht solcher Fälle und jetzt auch zusammengenommen mit diesen Spielmanipulationsermittlungen, bröckelt, würden Sie sagen, die große gesellschaftliche Lobby, die es in Spanien für den Fußball ja immer gegeben hat?
Nein, die bröckelt nicht, so zumindest meine Sicht auf die Dinge. Wenn wir mal die Fälle sehen, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, das waren ja wirklich Millionen, die da veruntreut wurden, also richtig große Straftaten von den beiden begangen. Und ihr Ansehen ist überhaupt nicht angeknackst gewesen in Spanien. Also Messi ist weiterhin der Megastar im spanischen Fußball. Cristiano war es, bevor er nach Italien ging. Also an deren Starpotenzial wurde gar nicht gerüttelt. Jetzt geht es ja auch eher um B- und C-Promis, sage ich mal. Also klar, Valencia ist eine große Nummer, aber sonst sind es jetzt nicht die ganz großen Namen, die verwickelt sind anscheinend in diesen Skandal. Und deswegen könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass wirklich der Fußball hier ein Imageproblem bekommen könnte. Bisher zumindest ist das nicht abzusehen.
Unser Korrespondent Oliver Neuroth über die Lobby des Fußballs in Spanien und über die Ermittlungen wegen möglicher Spielmanipulationen. Damit nochmal nach Deutschland. Hier ist heute die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. 64 Mannschaften sind dabei. Alle 32 Begegnungen kann ich Ihnen nicht vortragen, aber wir picken uns einfach mal ein paar interessante raus. Der Titelverteidiger Bayern München wird am Wochenende 9. bis 12. August bei Energie Cottbus antreten müssen. Es gibt ein Derby zwischen Kaiserslautern und Mainz 05. Atlas Delmenhorst spielt gegen Werder Bremen. Borussia Dortmund ist zu Gast bei Kevin Großkreuz und dem KFC Uerdingen. Außerdem unter anderem Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt und Drochtersen-Assel gegen den FC Schalke 04. Drochtersen-Assel hat ja immerhin schon mal den großen FC Bayern geärgert. Das also einige Begegnungen aus der ersten DFB-Pokalrunde. Gleich ist es 20:08 Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Dirk Nowitzki hat zwar aufgehört, aber trotzdem bleibt die nordamerikanische Liga NBA das Maß aller Dinge, auch für viele Basketballfans hier in Deutschland. Ende der Woche ist die Saison zu Ende gegangen mit etwas Besonderem, denn zum ersten Mal in über 70 Jahren NBA hat mit den Toronto Raptors ein kanadisches Team die Meisterschaft gewonnen. Bis dahin war sie immer an Teams aus den USA gegangen. Deshalb die Frage an unseren Nordamerika Korrespondenten Sebastian Schreiber. Was bedeutet dieser Titel für das Sportland Kanada?
Naja, ich habe schon den Eindruck, dass Kanada stolz ist auf die Toronto Raptors, die das jetzt zum ersten Mal geschafft haben. Und das sieht man daran, dass sich da nicht nur Fans in Toronto drüber gefreut haben, sondern im ganzen Land, auch in Sportsbars und Kneipen auf der Straße in Vancouver oder in anderen kanadischen Städten. Also das ist schon was Besonderes. Es ist ja schon so ein bisschen eine Geschichte David gegen Goliath, wenn man mal auf die Karte guckt. 29 amerikanische Teams in der NBA und eben eines aus Kanada ist dabei. Und gerade das schlägt den anderen anderen das Schnippchen und holt sich den Titel. Ist schon eine besondere Geschichte.
Sie haben es gesagt, von 30 Teams in der NBA sind die Raptors das einzige aus Kanada. Gibt es denn irgendwas, das die von Teams aus den USA unterscheidet?
Also eigentlich nicht so wirklich. Die Toronto Raptors sind seit 1995 in der NBA mit dabei. Da hat man die Liga erweitert um zwei kanadische Teams. Damals gab es noch die Vancouver Grizzlies. Die sind mittlerweile nach Memphis umgezogen, also zurück in den USA. Die Frage ist mal so ein bisschen, wie groß ist der kanadische Markt? Also da hat die NBA sicherlich auch geguckt, dass da nicht ganz so viele Teams eben vielleicht auch sind. Es sind ja auch viel weniger Einwohner als in Amerika. Das ist sicherlich auch ein Grund. Aber wenn man jetzt mal auf die Arena guckt, auf die Spiele, auf den Kader, auf das ganze Geschäft, das die NBA ja auch ist, wo es um viel Geld geht, da sind die Toronto Raptors ein ganz normaler Teil dieser Liga.
Jetzt spielt ja bei den Raptors im Profiteam kein einziger Spieler mit kanadischer Staatsbürgerschaft. Ist das ein Zeichen dafür, dass Basketball in dem Land eher nebensächlich ist im Vergleich zum Beispiel zu Eishockey?
Das muss man so sagen. Also Eishockey ist die klare Nummer eins unter den Sportarten in Kanada. Wenn man das mal mit der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL vergleicht, da gibt es 31 Teams, 7 davon kommen aus Kanada. Da ist das Land also auch viel stärker vertreten. Auch die Nationalmannschaft zum Beispiel ist deutlich erfolgreicher im Eishockey als jetzt im Basketball. Es gibt aber gute kanadische Basketballspieler, hat es auch gegeben. Steve Nash zum Beispiel, den kennt vielleicht noch der ein oder andere. Das war ein Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, der wurde auch schon als bester Spieler in der NBA ausgezeichnet. Also da gibt es in Kanada durchaus auch was vorzuweisen. Und vielleicht ändert sich das jetzt ja auch, wenn die Toronto Raptors den Titel nach Hause geholt haben und es gibt vielleicht einen kleinen Boom in Sachen Basketball in Kanada.
Schauen wir mal auf die USA. Wie wurden denn die Finals dort gesehen? Wollten die Fans da eher, dass der Titel an Golden State geht oder konnte man da so eine Trennlinie gar nicht wahrnehmen?
Schwer zu sagen. Mein Gefühl ist, dass es tatsächlich auch viele Basketballfans in den USA gegeben hat, die durchaus den Toronto Raptors die Daumen gedrückt haben. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen sind die Golden State Warriors schon sowas wie der FC Bayern München des US-Basketballs, wenn man so will. 5-mal in Folge haben sie die NBA-Finals erreicht, waren 3-mal Meister, zuletzt auch in der NBA. Da haben viele vielleicht gesagt, naja gut, jetzt ist es Zeit, dass mal wieder ein anderes Team drankommt. Ist ja auch so etwas wie der Underdog-Effekt, dass man gerne den Teams, die nach oben streben, die keiner auf dem Zettel hatte, lieber die Daumen drückt als den Arrivierten. Und zum anderen muss man sich mal anschauen, wie groß die Entfernungen sind. Also zum Beispiel hier aus Washington DC, wo ich sitze, ist es ja nach Toronto viel näher als nach Oakland in Kalifornien, wo die Golden State Warriors sitzen. Also da kommt auch nochmal so der Faktor Nähe dazu, dass man durchaus auch den Raptors in Toronto die Daumen halten kann, wenn man in den USA wohnt, aber vielleicht einfach nah dran ist.
Jetzt ist es in den USA ja üblich, dass der Präsident den Meister der großen Sportligen im Weißen Haus in Washington empfängt. Es sei denn, ein Hymnenstreit kommt dazwischen. Also die Frage, wird Donald Trump die Raptors empfangen oder bekommen die jetzt eine Einladung von Justin Trudeau?
Also ich denke, Justin Trudeau werden sie auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise treffen. Er hat sich auch schon als Basketballfan gezeigt, hat auf Twitter ein Foto geteilt mit seinen Kindern auf der Couch, wie er das Spiel verfolgt hat, hat die Mannschaft beglückwünscht. Also Justin Trudeau ist da auf jeden Fall mit dabei. Was das Weiße Haus angeht, muss man mal gucken. Es gab in der Vergangenheit, ist schon viele Jahre her, auch kanadische Sportteams, die im Weißen Haus empfangen wurden. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass das passiert. Es gab ja schon bei den amerikanischen Teams, sie haben es genannt, geteilte Meinung, ob man ins Weiße Haus gehen sollte oder nicht. Und da es jetzt ein kanadisches Team ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die eher nicht ins Weiße Haus gehen werden.
Ein Wort vielleicht noch zu den Golden State Warriors. Die ziehen nach fast 50 Jahren in Oakland bei San Francisco zurück, direkt nach San Francisco. Was wird sich dadurch ändern?
Das ist schon das Ende einer Ära für vor allen Dingen die Fans in Kalifornien. Die haben sich in den letzten Jahren mit angeguckt, wie eines der schlechtesten Teams der Liga wirklich zu einer Übermacht in der NBA wurden. Die Warriors waren lange Zeit überhaupt nicht so erfolgreich, haben dann aber ein Team zusammengestellt, was wirklich wahnsinnig gut harmoniert hat, allen voran mit Stephen Curry, mit Klay Thompson. Die ziehen jetzt natürlich mit nach San Francisco, aber das Team wird in Oakland schon fehlen. 47 Jahre, fast 50, Sie haben es angesprochen, waren sie da beheimatet. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das alles nochmal teurer wird, dass das alles nochmal anders vermarktet wird. In San Francisco, die größere Stadt, die Golden State Warriors einfach nochmal eine andere Marke werden. Deswegen möchte man ja auch umziehen in eine neue, in eine andere Halle. Aber da wird einigen Fans in Oakland sicherlich das Herz bluten, wenn ihre Golden State Warriors jetzt rüberziehen nach San Francisco.
Die Golden State Warriors ziehen um, behalten aber ihren Namen und Kanada feiert die Toronto Raptors. Das war der Rückblick von USA-Korrespondent Sebastian Schreiber auf die NBA-Saison. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Jetzt blicken wir nach vorne und nach Weißrussland. In Minsk beginnen nächste Woche nämlich die zweiten Europaspiele. Nach der Premiere 2015 in Baku in Aserbaidschan finden sie jetzt wieder in einem autoritär regierten Land statt. Und so stellt sich erneut die Frage, ob sportliche Großereignisse zu einem demokratischen Wandel beitragen können oder nicht. Genau diesen Eindruck eines demokratischen Wandels versuchen gerade die weißrussischen Veranstalter bei einer Werbetour durch Europa zu erwecken. Und wo finden sie Unterstützer? Unter anderem in der deutschen Wirtschaft, wie Gesine Dornbüt beobachtet hat.
Jens Dallendörfer liebt Osteuropa, besonders hat es ihm aber Weißrussland angetan. Oder, wie es korrekt heißt, Belarus.
Stadt Minsk hat sich ja sehr schön entwickelt. Da merkt man, dass man näher an Europa ist, als wenn man in Moskau ist. Das ist so. Du fühlst es, wenn du durch die Straßen mal ziehst, ja, auch abends mal auf ein Bierchen und so.
Der Deutsche freut sich über die Vergabe der Europaspiele nach Belarus. Dallendörfer arbeitet für einen deutschen Pumpenhersteller. Das Unternehmen hat, neben vielen Niederlassungen in anderen osteuropäischen Ländern, seit 20 Jahren eine Zweigstelle in Minsk.
Diese Sportevents, die sind immer sehr, sehr hilfreich. Also es gibt diesen Ländern Schub, es gibt den Internationalismus.
Mit dem Schub meint er vor allem die Infrastruktur. Einer, der in Minsk antritt, ist Sebastian Brendel. Der Kanute aus Potsdam ist mehrfacher Olympiasieger und gewann bei den ersten Europaspielen in Aserbaidschan vor 4 Jahren Gold.
2015 haben wir nicht so viel vom Olympischen oder von den European Games mitbekommen, da unsere Strecke 2 oder 3 Stunden außerhalb von Baku war. Von daher hoffe ich, dass jetzt so ein bisschen mehr, ja, das Flair, das Teamgefühl auch auf die Kanuten überschwappt. Und ich habe schon Bilder von der Strecke gesehen. Die Strecke sieht super modern aus. Und ja, lass mich überraschen. Bald geht's los.
Belarus war kurzfristig als Gastgeber eingesprungen, nachdem die Niederlande als mögliche Ausrichter wieder zurückgezogen hatten. Die meisten Spielstätten in Minsk gab es bereits. Das Dynamo-Stadion, in dem die Eröffnungs- und die Abschlussfeier stattfinden sollen, wurde für die Europaspiele schnell noch renoviert. Zwar scheint die Summe von rund 35 bis 40 Millionen Euro, von der Präsident Lukaschenko vor einiger Zeit sprach, längst gesprengt, die Gesamtkosten der Spiele liegen jedoch weit unter denen der pompösen ersten Ausgabe in Aserbaidschan. Über die aktuelle Höhe hüllen sich die Organisatoren in Schweigen. Ihnen ist es nicht gelungen, potente internationale Sponsoren ins Boot zu holen. Die Kosten drohen, wie so oft, am Steuerzahler hängen zu bleiben, sagt der belarussische Wirtschaftsexperte Jaroslav Romanchuk. Er hat im Jahr 2010 erfolglos gegen Dauerpräsident Lukaschenko kandidiert.
Finanziell profitieren von den Europaspielen vor allem die Bauunternehmen, die sich Staatsaufträge gesichert haben. Und Hotel-, Restaurant- und Barbesitzer, Taxifahrer, Servicepersonal. Am Ende wird das Gleiche passieren wie schon nach der Eishockey-WM 2014. Da haben sie auch Hotels gebaut und gehofft, dass es den Tourismus voranbringt. Aber die Hotelzimmer waren danach nur zu 30% ausgebucht.
Geht es nach der Regierung, soll das nach den Europaspielen anders werden. Denis Sidorenko, Botschafter Weißrusslands, warb diese Woche in Berlin für einen Besuch in seinem Land.
Belarus ist keine touristische Mekka. Wir haben keine Meer, wir haben keine Gebirge. Aber ich glaube, Belarus ist vielfach unterschätzte touristische Nation. Mit reichem Kulturerbe, mittelalterlichen Schlösser, einmaligen Naturschutzgebieten. Herzlich willkommen in Belarus.
Die Regierung von Belarus wolle das Land modernisieren, so Botschafter Sidorenko. Das geschehe im Dialog mit den internationalen Partnern und die Europaspiele seien eine Möglichkeit, diesen Dialog weiterzuentwickeln. Bei der Präsentation der Europaspiele in Berlin bekam Sidorenko Schützenhilfe von der deutschen Wirtschaft. Rainer Lindner leitet das Osteuropa-Geschäft eines großen deutschen Konzerns und ist Vorsitzender der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft und des Minsk-Forums.
Es ist eine Zeit der Annäherung mit den Staaten Osteuropas, die eine schwierige Transformation durchlaufen. Gibt den Belarussen diese Chance. Sie sollen sich zeigen, sie sollen aber auch unsere Werte erneut bei dieser Gelegenheit nochmal mit aufnehmen. Und ich glaube, in diesem Dialog und dieser Nachbarschaft da wird sich in den nächsten Jahren vieles noch verändern.
In den Jahren 1999 und 2000 waren in Weißrussland zwei Oppositionspolitiker, ein Geschäftsmann und ein Journalist verschwunden. Die Fälle sind bis heute nicht aufgeklärt. Ein weiterer Tiefpunkt war die Präsidentenwahl 2010. Da wurden 7 Kandidaten der Opposition verhaftet, einige von ihnen misshandelt, Proteste brutal niedergeschlagen. In der Zeit festigte sich der Ruf von Belarus als der letzten Diktatur Europas. Die EU verhängte Sanktionen gegen das Land. 2015 kamen politische Gefangene frei. Seitdem geht die EU wieder auf Präsident Lukaschenko zu, hob die Sanktionen weitgehend auf. Hintergrund ist auch die Rolle von Belarus im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Belarus, obgleich in einer Staatenunion eng mit Russland verbunden, bemüht sich um Neutralität und hat Minsk als Ort für internationale Verhandlungen etabliert. Das bringt Lukaschenko Sympathien in der westlichen Politik ein. In Belarus selbst aber sei von Reformen nicht viel zu merken, sagt der ehemalige Präsidentschaftskandidat Romanchuk.
Wir haben in Belarus noch ein halbes Jahr bis zu den Parlaments- und Präsidentenwahlen. Die Wahlgesetzgebung wurde nicht geändert. Die Möglichkeiten der Opposition bei den Wahlen wurden nicht geändert. Was die Unabhängigkeit der Presse angeht, gibt es keinen Fortschritt. Und über Wirtschaftsreformen wird auch mehr geredet.
Allerdings, anders als noch vor Jahren, können Oppositionspolitiker in Belarus westlichen Journalisten selbst in der Öffentlichkeit Interviews geben, ohne anschließend deshalb unter Druck gesetzt zu werden. Und Teile der Opposition schätzen Präsident Lukaschenko dafür, dass der neuerdings die weißrussische Sprache erlaubt und die Unabhängigkeit des Landes von Russland fördert, sich offenbar von Russland zu emanzipieren versucht. Von den Europaspielen nun aber eine langfristige und grundlegende Öffnung in Westen zu erwarten, sei naiv, sagt Romanchuk. Alles hänge davon ab, was die Machthaber mit dem erhofften Imagegewinn machen.
Die Chance, dass diese Spiele zu einem Katalysator für Veränderungen werden, ist da. Die EU ist ein guter Partner mit Geld und Technologien. Wir sollten mit der EU befreundet sein, statt sie im Bündnis mit Russland als Gegner zu betrachten. Ob unsere Machthaber aber wirklich dazu bereit sind, da habe ich meine Zweifel.
Was können die Europaspiele in Weißrussland verändern? Ein Beitrag war das von Gesine Dornblüte. Die Verunreinigung der Meere mit Mikroplastik, Müllreduzierung, mehr Recycling. Themen, die gerade politische und gesellschaftliche Hochkonjunktur erleben. Und da spielt auch der Sport eine Rolle. Konkret Laufschuhe. Deren Produktion für Sport und Alltag läuft auf Hochtouren. Natur-Latex-Sohlen sind längst federndem Hightech-Polyurethan gewichen. Obermaterialien sind nicht mehr aus Stoff, sondern aus Kunststoffgarnen. Und damit werden Sportschuhe auch Teil des großen Plastikmüllstroms, der in Verbrennungsanlagen landet und Deponien wachsen lässt. Deshalb wird daran gearbeitet, dass Laufschuhe recycelt werden können, und zwar zu Laufschuhen. Anke Petermann berichtet.
Das ist verlustfreies Laufen.
Müheloses Laufen. Thermoplastisches Polyurethan von BASF macht es möglich, verspricht die Werbung. Der Chemiekonzern ist stolz auf seine Sohleninnovation namens Infinergy. Die unendliche Energie im Wunderschaumstoff soll Anfängern Flügel verleihen und Profis Marathonsiege sichern.
Das ist leichtes Laufen.
Der Rückstoßeffekt mag hervorragend sein, doch am Ende des Lebenszyklus wird Polyurethan zum größten Teil thermisch verwertet, so nennt die Industrie das Verbrennen. Kaum ein Sportschuh kommt ohne dieses Erdölprodukt aus. Adidas und Puma kaufen Polyurethan bei BASF, aber auch viele andere Chemiekonzerne liefern es. Unter den Sportartikelkonzernen wirbt Adidas besonders intensiv mit Nachhaltigkeitsversprechen. Nach fast einem Jahrzehnt Forschung bringt die deutsche Firma 2021 einen Laufschuh auf den Markt, der komplett recyclingfähig sein soll. Und zwar, weil er bis zu den Schnürsenkeln nur aus einem einzigen Material besteht, dem thermoplastischen Polyurethan TPU.
Das Gute an dem Material ist, es schmilzt leicht. Und es wird leicht angeschmolzen und dadurch eine Verbindung geschaffen von der Sohle zu dem Obermaterial.
Erklärt Matthias Amm bei Adidas Produktmanager Laufschuhe.
Und dadurch haben wir dann eine Verbindung, die nicht mit Kleber vonstatten geht, sondern das Material an sich schafft diese Verbindung.
Der Klebstoff habe bislang neben der Materialvielfalt die Wiederverwertbarkeit behindert. 200 ausgewählte Läufer testen den neuen Loop, also Kreislaufschuh, seit April. Nach der Rückgabe soll er gereinigt, gehäckselt und zunächst unter Beimischung von neuem TPU wieder zum verkaufsfertigen Produkt werden. Wobei Adidas noch nicht entschieden hat,
welche verschiedenen Rücknahmesysteme wir anbieten können. Ist es im Shop, kann man die zurückschicken.
Auch ein Loop-Abonnement hält Am für denkbar. Soweit die Vision. Bei weitem nicht ausreichend, findet die Deutsche Umwelthilfe. Als global agierender Konzern hätte Adidas längst ein weltweites Pfandsystem aufbauen müssen, moniert die Umweltorganisation. Das hat allerdings keiner der großen Sportschuhhersteller. Bislang beschäftigten sie sich hauptsächlich mit dem Recycling von Obermaterial. Puma will im kommenden Jahr eine Sneakers-Kollektion mit Garn aus recycelten Plastikflaschen auf den Markt bringen. US-Konkurrent Nike schreddert ausrangierte Laufschuhe zu sogenanntem Grind, gewinnt aus diesem Granulat Fäden für neue Schuhe, aber auch Plastik für Bodenbeläge von Sportplätzen. Doch Granulatpartikel würden in die Umwelt verweht, schreiben Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts Umsicht in Oberhausen. Die Forscher zählen Sportplätze samt Fußball-Kunstrasen zu den größten Quellen für Mikroplastik in Deutschland.
Mit der Energie, mit der ich in den Boden eigentlich reingehe, mit der stoße ich mich auch genauso wieder ab.
Die Sportartikelindustrie erzeugt häufig wechselnde Trends, begleitet von jeweils passenden medizinischen Begründungen. Mal wird viel, mal wenig Dämpfung empfohlen. Doch Fast Fashion, der beschleunigte Kauf-Wegwerf-Rhythmus, schadet der Umwelt, konstatiert Andreas Köhler vom Öko-Institut Freiburg im Breisgau. Warum es keine Ökobilanz als Etikett für Laufschuhe gibt?
Üblicherweise ist das Problem bei Ökobilanzen, dass wir nicht so genau wissen, was die Konsumenten eigentlich mit dem Produkt machen. Zum Beispiel, wie lange die Schuhe getragen werden. Da kann man nur begründete Annahmen treffen.
Zu kurz werden Laufschuhe genutzt, findet die Deutsche Umwelthilfe. Vor allem deshalb, weil die Hersteller keine Reparaturen anböten. Besonders offensiv wirbt der Sportkonzern Adidas auch mit Umweltansprüchen ans Obermaterialrecycling. Gemeinsam mit der US-Partnerorganisation Parley for the Oceans sammelten Freiwillige dafür Plastikmüll an Ozeanstränden. Umweltaktivisten, die Material für Laufschuhgarne am Meer zusammenklauben? Klingt gut. Lässt sich aber kaum überprüfen. Das Gesammelte gehe zu einem Recycler, erläutert Adidas Produktmanager Am.
Wir haben da verschiedene Zulieferer bei den Fabriken in Asien, die die Plastikflaschen nehmen, das in Garn umwandeln und dieses Garn wird dann wieder in unsere Fabriken genommen, wo wir dann eben die Schuhe herstellen.
11 Millionen Paar dieses Typs sollen allein 2019 produziert werden, was zeigt, Recyclingversprechen ziehen als Verkaufsargument. Doch die Deutsche Umwelthilfe hatte zum Projektstart 2015 schon konstatiert,
wir halten das für eine reine Werbemaßnahme und Greenwashing von problematischen Kunststoffprodukten.
Dabei bleibt die Umweltorganisation und sieht nicht nur Adidas in der Pflicht, Zitat, insgesamt unökologische Sortimente nachhaltig zu gestalten. Doch bei Reparaturangeboten patzen die Konzerne. Laufschuhsohlen tauschen nur kleine Manufakturen in Mecklenburg und Bayern aus.
Laufschuhe kaum recycelbar. Der Beitrag von Anke Petermann steht zum nochmal Nachhören im Internet auf deutschlandfunk.de/sport. Und das war Sport am Samstag. Einen schönen Abend noch. Ich bin Bastian Rudde. Tschüss.